gehen Fußball und Glaube und Ideologie zusammen? Oder anders gefragt, wie viel Glaube hat auf und neben dem Spielfeld Platz? Diese Frage ist an sich nicht neu, aber wurde durch jüngste Ereignisse an der aktuellen Weltmeisterschaft in den USA neu aufgerollt. Und über das wollen wir heute ins Gespräch kommen und diskutieren. Heute im Studio sind mit mir Simon Schmidt, Nicola Matter und ich, Niklas Walder.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glaube und Gesellschaft im Gespräch. Abonniert den Kanal, gebt uns ein Like und teilt das Video.
Was ist eigentlich genau passiert? Habt ihr das mitgekriegt?
So. Ich habe das so ganz am Rande mitgekriegt, dass da irgendwas war und dass da berichtet wurde darüber, aber nur so bedingt eigentlich zuerst.
Ja, natürlich habe ich es mitbekommen. Das war ein knackiges 7-1, sage ich. So kann man mal in der WM starten. Deutschland wird Weltmeister.
Okay, das ist eine Ansage. Schauen wir wie sich dieses Statement entwickelt. Also was ist genau geschehen? Vergangenen Sonntag trafen an der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA im ersten Gruppenspiel in der Gruppe E Deutschland und Curaçao aufeinander. Curaçao, ein kleiner karibischer Inselstaat mit 150.000 Einwohnern, ein ziemlich ungleiches Kräftemessen zwischen Deutschland quasi und dem kleinen Curaçao. Und du hast es bereits angesprochen, Deutschland hat ziemlich abgeräumt, 7-1 gewonnen, was an und war nicht überraschend. Wie soll ich sagen?
Das 1-1 von der Schweiz gegen Katar war auch nicht so überraschend in dem Fall.
That's a hard one. Nein, wie soll ich sagen? Curaçao hat die erste. Die erste Hälfte der ersten Halbzeit war ja Curaçao, hat sich wirklich gut behauptet, aber dann hat halt Deutschland einfach hat sie überrollt.
Mhm. Ja.
Genau, und dass Deutschland gewinnt, war nicht überraschend, wollte ich sagen. Dass es so deutlich ist, dass es ein Torfest war für Deutschland, das war vielleicht ein bisschen überraschend.
Bei diesem deutschen Team, ja.
Aber das ist gar nicht das, was dann schlussendlich, es war natürlich auch in den Schlagzeilen, aber es wurde dann vor allem auch über etwas anderes diskutiert, zu reden gab, nämlich, dass nach dem Spiel Felix Metscher zusammen mit Jonathan Tah, zwei Spielern des DFB-Teams, mit einer Gruppe von Curaçao-Spielern zusammen auf dem Feld standen in einem Kreis. Und was da genau geschehen ist, lassen wir doch am besten Metscher selbst erklären. Er wurde nämlich nach dem Spiel darauf angesprochen und man hat ihn gefragt, was habt ihr da gemacht?
Eigenen Mitspielern. Können Sie uns erklären, nach dem Abpfiff standen Sie im Kreis, mit auch Spielern von Curaçao, mit eigenen Mitspielern. Können Sie uns erklären, was da passiert ist?
Ja, wir sind halt im Spiel Gegner gegeneinander und dann nach dem Spiel sind wir alle Christen und wir sind so Brüdern und dann haben wir einfach ein kleines Gebet zusammen gemacht, weil wir sind immer noch sehr dankbar, auch die vom Ergebnis her ist natürlich schön für uns, aber auch im Ganzen glauben wir alle, dass Jesus verherrlicht wird durch das Spiel und deswegen sind wir zusammengekommen und haben einfach zusammen gebetet. Ja.
Dann wünsche ich erstmal eine gute Rückreise. Alles Gute.
Amen. So die Worte von Felix Metscher. Was meint ihr dazu?
Ich finde eigentlich eine coole Art und Weise, nicht nur mit den eigenen, also es ist ja eigentlich so gang und gäbe, dass man nach dem Spiel nochmal abschlägt, eincheckt, vielleicht auch Trikots austauscht mit den eigenen Spielern oder Spielern der anderen Mannschaft. Aber wenn er Christ ist und Jonathan Tah auch, wenn ich das richtig verstanden habe, finde ich das eigentlich schön, das zu so einer Art Ritual oder Tradition zu machen. Nicht nur mit den eigenen Spielern, sondern auch mit denen, die gerade eben Gegner waren auf dem Platz, das Spiel auch noch so im Gebet zusammen abzuschließen, zu danken für die Möglichkeit, so zu spielen und auch für den Teamgeist und so weiter, finde ich eine sehr, sehr respektable Sache. Ja.
Also was ich noch schön finde eigentlich, ist, dass dadurch so das Spiel selbst ein bisschen relativiert wird. So, es ist wie diese Gegnerschaft, die ist wirklich einfach eine sportliche Gegnerschaft. Was danach passiert, darum geht es eigentlich wirklich. Wir sind alles Christen und deshalb sind wir nicht, also deshalb ist es, gehören wir auch irgendwie zusammen. Ich finde es auch schön, dass es dort so einen Bezug dann zu Gott gibt, zu Transzendenz, der eben dieses Ganze, was hier im Vorletzten ist, noch einmal aufsprengt.
Das gefällt mir auch, gerade weil quasi diese, wie soll ich sagen, diese großen Festspiele, die haben ja als Ganzes, hat diese WM ja auch immer so einen politischen Beigeschmack, wird diskutiert und das ist ein Fest der Extreme, da wird quasi, da wird die Macht von Staaten und allem mitzelebriert und das Ganze dann irgendwie dann auf dem Platz einzubetten und sagen, ja, das, was mir und oder uns dann doch am wichtigsten ist, ist etwas anderes. Er hat das nochmals verdeutlicht, ein Match ist ja, hat das erste Tor für Deutschland geschossen und hat dann einen speziellen Torjubel quasi gemacht, nachdem er das Tor geschossen hat, ein schönes Tor, richtig gut gemacht.
Ja.
Randhörg zur Seitenlinie, zeigte mit dem Finger in die Luft oder in den Himmel, sagen wir mal, und nahm dann wie eine Krone von seinem Kopf, eine unsichtbare, die er dann, also die von der Gestik her, legte sich vor sich kniend auf den Boden und zeigte nochmals in den Himmel. Das Statement, was er damit machen wollte, ist quasi zu sagen, Jesus ist König. Nicht ich bin der König, ich nehme quasi meine Krone und ich lege sie ab.
Ja.
Und Jesus ist mein König. Also es ist nochmal ein Ausdruck davon zu sagen, es gibt etwas, was mir wichtiger ist, was höher ist. Irgendwie dieses erste WM-Tor, das er geschossen hat, irgendwie einzuordnen und irgendwie den Dank zu adressieren an dem es für einen Matcher aus seiner Sicht gebührt. So.
Genau, das ist natürlich die Frage, also jetzt auch in dem Statement, was wir am Anfang gehört haben, inwiefern das jetzt, also das Fußballspiel allein Gott verherrlicht oder Gott verantwortlich ist dafür, dass er jetzt ein schönes Tor geschossen hat. Also so, weißt du, das finde ich immer, ist ein bisschen fraglich. Danke ich jetzt Gott nur, weil etwas funktioniert hat, so in dem. Aber grundsätzlich, also das finde ich ein bisschen fraglich, aber grundsätzlich ist das ja total, also finde ich es eigentlich noch inspirierend, dass man gerade diese Situation des Torjubels, wo die meisten Spieler sich selber feiern und ihre Klasse und ihre Größe nutzt, um sich hinzuknien und auf den Größeren zu verweisen.
Mhm. Ja, stimmt, weil, das könnte man natürlich sagen, keiner dieser Jubel ist, also es wäre illusorisch zu sagen, dass irgendein solcher Jubel neutral ist.
Ja.
Irgendetwas feiert man ja da.
Ja. Ja.
Und da irgendwie ein bisschen von sich wegzuzeigen, ist ja eigentlich eine interessante Geste.
Mhm. Ja.
Die Reaktionen fielen dann aber ziemlich unterschiedlich aus. Viele quasi Medien, bei der Berichterstattung, die ich gelesen habe, vor allem auch die internationale, die waren sehr, sehr positiv. Die Bundesliga hat einen Instagram-Post gemacht und hat quasi den Torjubel von Meca gezeigt. Der DFB Instagram hat quasi diesen Gebetskreis gezeigt und hat das quasi gesagt, dass Respekt und Brüderlichkeit, das, was da gefeiert wird. Genau, das waren so die positiven Reaktionen. Und interessanterweise wurde auch Rüdiger darauf angesprochen. Das fand ich noch interessant.
Ja.
Weil gerade in den deutschen Medien, kommen wir dann gleich dazu, gab es dann auch negative Berichterstattung, wurde es ein bisschen kritisch gesehen, darf Religion oder diese quasi Bekenntnisse, darf das im öffentlichen Raum so gezeigt werden? Und da wurde lustigerweise dann diese Woche Antonio Rüdiger darauf angesprochen, der ja selbst praktizierender Muslim ist und für seine religiösen Überzeugungen und Posts auf Social Media auch in der Vergangenheit selbst schon in die Schlagzeilen geriet. Mhm. Ich zeige kurz, wie er sich dazu geäußert hat.
Felix Metscher hat öffentlich gebetet, auch sogar mit den mit den Menschen aus Curaçao, mit den Kollegen dann auf dem Platz. Ist es was Sie sich auch vorstellen könnten zu machen und wie bewerten Sie es allgemein? Weil Religion ist ja auch was sehr Persönliches. Danke.
Du hast es selbst gesagt. Es ist etwas Persönliches. Er hat das gemacht und ich sehe nichts, meiner Meinung nach, ich sehe nichts Falsches dabei. Das ist, ich glaube, da sind ganzen Bilder durch die Welt gegangen. Schöne Bilder, oder?
Ja, das ist halt dann sehr persönlich. Also die einen kritisieren das, es gibt andere, die finden das sehr, sehr gut.
Ja, ich glaube, alles im Leben kommt mit, jeder hat irgendwie zu irgendwas seine Meinung. Und für mich persönlich ist, Felix, wir leben in einem Land, wir reden von Meinungsfreiheit, Glaubensfreiheit. Also sehe ich kein Problem da. Die Bilder sind schön.
Sehr witzig. Ich finde es spannend, dass der Journalist oder also der ihm die Frage stellt, so auf diesem persönlich, oder das ist so ein Schlagwort oder das Schlüsselwort vielleicht auch für ihn, so beharrt. Und ich weiß nicht genau, was er damit meint. Ich glaube auch Antonio Rüdiger hat ihn entweder missverstanden oder ist nicht ganz drauf eingegangen. Es wirkt fast ein bisschen so, als wäre es für ihn befremdlich, dass etwas, sowas wie Glaube, was eben persönlich ist, Ausdruck findet in etwas, was öffentlich ist, oder? So wirkt es ein bisschen.
Ja, und persönlich, was er eigentlich meint, ist privat.
Privat, gell?
Er meint eigentlich, das hat doch da nichts verloren. Aber vieles ist ja persönlich wichtig, was auch einen Öffentlichkeitscharakter hat.
Also viele Fußballspieler jubeln zum Beispiel, also wenn sie ja gerade mit ihrer Freundin oder Frau schwanger sind. Es gibt einen Schwangerschaftsjubel, dass man quasi dieses Tor dann wie dem Kind oder so etwas widmet oder auf die Familie verweist. Das ist ja auch etwas sehr Persönliches.
Ziemlich persönlich, ja.
Aber was ja dann auch eine Botschaft ist, über sich selbst und in der Öffentlichkeit hinaus.
Ja, ich habe mich gefragt, was er genau meint mit diesem persönlich, im Sinne von persönlich. Das ist doch privat und soll privat bleiben oder persönlich im Sinne von, man kann es auch nicht kritisieren, weil es halt einfach
also Rüdiger übernimmt. Wenn er sagen würde, man kann es nicht kritisieren, wieso würde er ihm die Frage überhaupt stellen?
Ja, weil es ja quasi ein negatives Medienecho gab und er wollte wie von Rüdiger ein bisschen rauslocken, was sagt nun quasi er dazu? Mhm. Und Rüdiger, ziemlich souverän, er sagt, schöne Bilder, oder?
Ja,
genau. Ist doch schön.
Er überspielt quasi die Kritik und so, als würde er gar nicht wissen oder verstehen, dass es hier Kritik daran geben kann.
Genau.
So, ja.
Aber das führt uns quasi zum Kern der Sache oder zur Frage, was ist nun die Kritik oder was wurde kritisiert? Mhm. Und man könnte sagen, im Zentrum ist quasi diese Grundfrage, die wir am Anfang aufgeworfen haben, wie viel Glaube, wie viel von privater Religion verträgt es in der Öffentlichkeit? Oder was passiert, wenn Religion öffentlich sichtbar wird? Ich habe hier ein paar kritische Stimmen gesammelt aus einigen Artikeln. Ich lese da mal ein, zwei Sachen vor und bin dann gespannt, was ihr davon haltet. In der Taz hat Andreas Rüttenauer geschrieben, Mecha ist offensichtlich nicht nur als Kicker in den USA unterwegs, sondern auch als Missionar. Also er nimmt das sehr missionarisch wahr, was Necha da macht. Er trägt seinen Glauben wie eine Monstranz vor sich her. Es gibt bestimmt Schlimmeres als Fußballer, die gemeinsam beten, ihren Glauben ausleben. Necha jedoch ist längst in die Rolle eines Predigers gewechselt. Und dann kommt er in seinem Artikel darauf zu sprechen, dass er sagt, dass er das verbindet mit einer Organisation, Ballers in God, die quasi von John Rostock, einem ehemaligen englischen Fußballspieler gegründet wurde, die quasi Jesus im Fußball sichtbar machen will. Mhm. Das ist tatsächlich, das ist ihr Ziel und die vernetzen sich und interviewen auch immer wieder christliche Fußballspieler und geben ihnen eine Plattform, quasi Fußballspieler über ihren Glauben sprechen zu lassen. Mhm. Und das findet dann quasi die Rüttenauer problematisch. Mhm. Etwas ähnlich, in eine ähnliche Richtung geht Michael Ehlers im Focus Online. Er sagt, der Fußball ist hier nicht mehr das Ziel, sondern er wird zu einem Transportmittel. An dieser Stelle sagt er quasi, hinter diesem frommen Bild, das nach außen gezeigt wird, steht ein Apparat. Und er will dann ein bisschen, er redet von der Theologie im Maschinenraum, von dem er sagt, vieles ist sehr schön an der Oberfläche, da wird zusammen gebetet, das ist auch kein Problem, mit dem hätte er keine Mühe. Glaube ist im Leistungssport häufig, meistens ein Gewinn, kein Defizit und völlig, völlig okay. Das hilft auch, wenn, weiß ich nicht, eine Verletzungspause zu überstehen, eine Auswechslung oder wenn man vor 80.000 Leuten einen Fehlschuss macht. Religion ist ganz okay, aber er hat dann ein Problem und verbindet diese Aktion von Mecha direkt mit einem Konglomerat, einem theologischen Konglomerat mit ganz vielen Sachen. Er sagt, Mecha steht in Verbindung mit Ballers in God und dieser Ballers in God hat auch eine Nähe zum Teil zu konservativen politischen Kreisen, diese Bewegung, und sie sind verbunden mit der Awakening-Bewegung und die Awakening-Bewegung mit Bethel und mit dem Seven Mountains-Mandat, also Mandate. Also so ein großes
Netzwerk.
Ein großes Netzwerk, das hier sofort gesehen wird und jetzt quasi wird alles assoziiert mit dieser einen Äußerung oder mit dieser Geste von Mecha. Wird das alles irgendwie verbunden und sagt, das ist viel mehr dahinter und das ist irgendwie gefährlich. Mhm. Wie nehmt ihr das wahr?
Ja, ich fand auch schon im ersten Statement die Rede davon, dass er kein Fußballer mehr ist, sondern eher ein Prediger, irgendwie ein bisschen eigenartig, weil er sagt ja gar nicht so viel. Also es gibt dieses eine Interview eben, es geht vielleicht 30 Sekunden oder so etwas, wo er kurz darauf eingeht, dass es ihm primär nicht darum geht, einfach Fußballer zu sein, sondern eben Gott zu verherrlichen in dem, was er tut. Aber ob das jetzt schon Predigen ist, weiß ich jetzt auch. Also, wie,
also er wird ja gefragt.
Ja, genau, eben. Das ist ja nicht, es ist ja wie, ich weiß auch nicht.
Es, ja, und wäre es ein Problem, wenn er predigen würde?
Das, genau, das ist nochmal eine ganz andere Frage, ja.
Das ist ja jemand, der steht auf dem Platz. Natürlich, seine erste Aufgabe ist, Fußball zu spielen, ja. Aber sein persönlicher Glaube führt ihn dazu, eben dann auch von seinem Glauben Zeugnis zu geben.
Ja.
So wie jeder Fußballer, der irgendwie gefragt wird, meistens über das spricht, was ihm wichtig ist.
Ja.
Also ich bin mir nicht ganz sicher, worauf diese Kritik dann geht. Also er ist ein Prediger geworden, ja, okay. Ja. Das müsste ja innerhalb eines demokratischen Rahmens auch möglich sein.
Ja, ja. Ja, und eben andere Fußballer, also ja, wie gesagt, schon beim Jubel oder so etwas, wenn dann ein Ronaldo beispielsweise seinen legendären Jubel mit dem Sü und so etwas, das ist ja doch auch eine Art von Predigt oder Missionierung oder Vermarktung. Also nur, dass Matcher eben nicht sich selber vermarktet, sondern seinen Glauben oder Glauben. Gott.
Ja,
also
ja, genau,
vermarktet in Anführungszeichen natürlich. Er gibt ihm ein Gesicht, so könnte man vielleicht eher sagen. Und Ronaldo wahrscheinlich mit seinem Jubel oder was auch immer er tut, Millionen verdient wegen seiner Follower und Produktplatzierungen, die er auf Instagram dann hat. Also wie jeder Spieler verkauft irgendwas oder verweist auf irgendwas. Und warum es jetzt ein Problem sein sollte, mal nicht auf sich selber zu verweisen, ich recht unverständlich.
Genau. Also, ja. Würde ich auch sagen, eine Kritik ist vielleicht auch noch, dass er sich in der Vergangenheit, und das wurde ein Thema damals 2023 vor seinem Wechsel zu Dortmund, Borussia Dortmund, dass er quasi homophobe Social-Media-Posts gemacht hat. Und das wurde dann damals kritisiert. Und er hat dann eine Kontroverse war dann letztes Jahr, als er einen Post über den Tod und das Attentat auf Charlie Kirk quasi einen Trauerpost gemacht hat. Mhm. Und ich glaube, da wollte Borussia Dortmund seinen Insta-Account auch so ein bisschen kontrollieren, dass quasi ihre Spieler da nicht unkontrolliert politisch zu brisante Sachen rauslassen.
Mhm.
Aber das wird quasi auch noch mit dem verbunden, dass sie wie sagen, hinter all dieser schönen zur Schau gestellten Frömmigkeit steht vor allem auch sehr, sehr viel Homophobie.
Diese Vorwürfe zu Homophobie oder Transphobie, die gegen ihn gebracht werden, also dass er damit was zu tun hat, die basieren vor allem auf ein, zwei wenigen Posts, die eben vor 3 Jahren, die er gepostet hat. Wir blenden jetzt kurz ein Bild ein. Einer von diesen ist eben ein in seiner Story ein Bild, wo er die Frage stellt, wer ist dein Herr? Who is your Lord? Und dann den Teufel oder Satan Christus gegenüberstellt. Ja, genau, beim Satan, bei Lucifer sagt er gibt er 5 Statements, wo jeweils der erste Buchstabe dieser Statements das Wort Pride bildet. Jetzt ist das in Zusammenhang mit dem Pride Month, also dem Juni 2023 eben gepostet worden und wird als Anspielung darauf verstanden, dass er sich eben dagegen stellt, gegen LGBTQ+ Rechte stellt. Was hier aber überhaupt nicht mit ausgesagt wird, sondern was er eigentlich sagt ist, dass das Konzept von Pride, von Stolz, eins ist, was in der Bibel und im christlichen Glauben generell, also in der katholischen Kirche ganz besonders, immer als ein problematisches gewertet wird. Also Stolz ist eine der, wenn nicht sogar die höchste Todsünde und mit ihr wird der Teufel verglichen. Demgegenüber stellt er jetzt Christus, der Gnade eigentlich spendet. Und hier, also worauf er eigentlich hier hindeuten will, meiner Interpretation nach jedenfalls, ist nicht, dass irgendeine Art von Transphobie, aber einfach, dass der wahre Herr des Lebens nicht in Stolz oder so etwas gefunden werden kann, auch nicht auf die eigene Identität, sondern in Jesus Christus, der die Grundlage bietet, bildet.
Ja. Also ich nehme schon an, dass er das in Anspielung auf den Pride Month
gemacht hat. Ja, davon gehe ich auch aus.
Und auch dort muss man dann fragen, eben inwiefern ist eine Kritik an dieser eben Pride Month Vorstellung, ja, dass man dort dieses Pride so hoch hält, der Stolz auf die eigene sexuelle oder Gender-Identifizierung oder Orientierung, ob das problematisch sein kann oder nicht. Also auch wenn er das in diesem Zusammenhang macht, da kann man das geschmacklos finden, man kann das doof finden, aber letztlich geht das immer noch völlig unter Meinungsfreiheit. Das ist ja nicht ein Angriff auf, ich finde alle Homosexuellen und alle Transmenschen finde ich schrecklich und die sollte man aus der Gesellschaft ausschließen.
Ja.
Es geht hier um ein Konzept.
Ja, das stimmt. Ja, genau. Also in dem Sinne ist es nicht, kann man hier nicht von Transphobie oder so etwas sprechen, sondern einfach von einer Kritik am Konzept des Stolzes und das zur Grundlage der Identität zu machen.
Er sagt ja nicht mal genau, ja, doch, vielleicht. Aber das sind einfach genau diese Dinge, die quasi ausgegraben werden. Oder wenn jetzt quasi Matcher jetzt Glaube öffentlich irgendwie sichtbar macht, sind das quasi diese Assoziationen, die wieder kommen. Oder
genau,
dass man sagt, das ist es, das macht er. Genau. Und für das steht er und das ist das, was er eigentlich hier inszeniert. Ja,
ja. Das sind dann eben diese rückwärtsgewandten christlichen Werte und dann eben noch diese Verbindung zu anderen Akteuren und Playern, das sind dann Netzwerke und die wollen dann eben viel mehr als nur die Krone ablegen, sie wollen eigentlich den Staat unterwandern.
Ja, also diese das ganze ist, Gesellschaft ja, prägen. Jonathan Tah wurde von Kaulitz noch beinterviewt und quasi von Kaulitz auf das angesprochen.
Gesagt, was Kaulitz, der Tokyo Hotel?
Ja, genau. Ah. Der ist irgendwie beim deutschen Fernsehen, glaube ich, als Fan-Experte unterwegs. Ich weiß nicht, ob er ein Fan-Experte ist, weil er ein Fan mit Expertise ist oder ein Experte mit Expertise zu Fans. Mhm. Aber er ist ein Fan-Experte.
Oder ein sehr erfahrener Fan.
Oder ein erfahrener Fan. Er hat auf jeden Fall, er war beim DFB-Team quasi in ihrem Resort und hat mit Jonathan Tah gesprochen und hat ihn auch auf diese Szene angesprochen und gesagt, wie kam das überhaupt zustande? Was habt ihr da gemacht und um was ging es? Und Jonathan Tah hat dann geantwortet und dann gibt noch ein bisschen mehr Kontext, warum das genau geschehen ist. Er sagt, es kam zustande, weil Felix auf ihn zukam und gefragt hat, ob er dabei wäre, weil sie teils auch privat zusammen beten. Und den Matcher kannte einer von den Curaçao-Spielern und hat das dann quasi initiiert. Und er hat auch gesagt, wir werden das weiterhin machen wollen, wollen das weiterhin machen an der WM. Und was sie eigentlich dann sagen wollen mit dem, sagt er, aus ihrer Sicht, dass es nämlich um mehr geht als um Fußball. Es geht um Liebe, es geht um Nächstenliebe, Frieden und Dankbarkeit. Das sind die Wörter, das sind die Ideen, die wir nach außen vermitteln wollen. So seine Worte. Mhm. Mhm.
Und die verbindet er eben mit diesem Statement, also nicht, das ist ja kein Statement, aber mit diesem Ritual des noch miteinander Betens nach dem Spiel.
Genau, mit der Idee, dass wir auf dem Platz Gegner sind, wir spielen gegeneinander, aber dann sind wir schlussendlich auch nach dem Spiel Brüder, ist das quasi ein Bild, das gebraucht wurde. Aber sind wir doch irgendwie, gehören wir zusammen, weil wir eingebettet sind in etwas Größeres.
Ja.
Und auch der Schweizer Nationalspieler Ruben Vargas wurde auch noch auf das angesprochen und hat auch gesagt, ja, das, für ihn ist das einfach ein Zeichen der Dankbarkeit. Er ist selber auch Christ und findet das sehr schön, ist befreundet mit Felix und hat gesagt, für uns alle ist es ein Kindheitstraum, an der WM zu spielen und der geht hier irgendwie in Erfüllung und dafür wollen wir irgendwie Danke sagen können.
Also ich finde schon krass, wie da medial, wie sich die Leute darauf stürzen und wirklich aus einer Mücke einen Elefanten machen. Also dass man diese Geste nimmt oder auch dieses Gebet und das dann sofort problematisiert und eben so tut, als wäre jetzt das, es sieht so aus, als wäre das eigentlich ein persönlicher Ausdruck eines Spielers mit seinem Glauben, aber eigentlich steckt dahinter eine netzwerkartige Verschwörung. Ich weiß nicht, ich finde das immer so ein bisschen krass, dass man da unbedingt etwas finden will.
Da muss ich irgendwie noch ein bisschen mehr eintauchen. Ich habe ein bisschen die Medienlandschaft ein bisschen durchgeschaut und ich habe gesucht, quasi in anderen Ländern auch kritische Stimmen zu finden. Aber ich habe den Eindruck, es ist vor allem ein deutsches Phänomen, die quasi so kritisch auf ein Matcher reagiert haben. Ich muss es vielleicht auch noch ein bisschen gründlicher machen, aber ich habe den Eindruck, dass andere Gesellschaften, andere Staaten sich einfach viel mehr oder noch viel mehr gewöhnt sind, Christentum oder Religion in der Öffentlichkeit sichtbar wahrzunehmen.
Ja. Und bei anderen Mannschaften sieht man das ja auch viel häufiger. Also Spieler, die sich bekreuzigen, bevor sie aufs Feld gehen oder wenn das Spiel vorbei ist. Oder die ein Kreuzzeichen machen und nach oben zeigen, nachdem sie ein Tor geschossen haben. Gerade erst gestern bei Kroatien ist mir das aufgefallen.
Ja,
also in anderen Kulturen ist das irgendwie etwas, was weniger Empörung
hat. Ghana wurde darauf angesprochen, dass sie quasi ein Lobpreislied singen, um sich anzuheizen, Stimmungsanzuheizen. Und haben sie gehört, alle unsere Anheizungslieder sind Lobpreislieder. Wir haben gar keine anderen Lieder. Das sind doch unsere Lieder, die wir singen. Ja. Also merkst du, kulturell ein anderes Setting und das ist interessant, scheint mir, also wie die deutsche Medienlandschaft hier irgendwie sehr, sehr, sehr empfindlich reagieren.
Mhm. Also das ist ja auch überhaupt nichts Neues. Also ich weiß nicht, vielleicht sind die Leute zu jung oder nicht Fußball interessiert, um das zu verstehen, aber Fußball war schon immer genau so. Also Brasilien hat, die Spieler von Brasilien waren immer so, dass sie unglaublich öffentlich aufgetreten sind, mit ihren Unterhemden, wo Jesus Loves You draufgestanden ist. Und die haben, nachdem sie gewonnen haben, das Finale, war das genauso ein riesiges Fest von, ah, es geht hier um Jesus. Das ist ja eigentlich überhaupt nichts Neues. Es gab es in dem Sinne schon immer im Fußball. Und dass jetzt eben so aufgenommen wird, das hat wahrscheinlich eher mit diesen Verschiebungen in der Gesellschaftswahrnehmung zu tun, als mit dem Fußball selbst. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass es vielleicht auch Ausdrucksformen sind, die im deutschsprachigen Raum vielleicht doch noch etwas weniger bekannt sind. Also eben das Bekreuzigen, das stört ja niemanden. Alle haben das Gefühl, oh ja, das ist halt ein Katholik oder so. Aber so das eher Charismatische und gemeinsame Beten und so öffentlich von Jesus sprechen, das ist schon etwas, was zu irritieren scheint.
Genau, es ist auch kein Phänomen, was jetzt nur in diesem Fall auftaucht oder so etwas. Also wir sind ja auch gerade an einer Serie dran, in dem wir das nochmal aufgreifen wollen, diese ja, Verbindung auch von Reich Gottes, Verkündigung Gottes im öffentlichen Raum und inwiefern dahinter gefährliche Strömungen stecken, was ja häufig ein Vorwurf ist. Also schaut da gerne noch gerne rein, wenn die Folge erscheint. Das bleibt auf jeden Fall ein spannendes Thema.
Und ich, was soll ich sagen? Die Geste an und für sich, das gemeinsame Gebet und zu sagen, es gibt etwas, was größer ist als quasi unsere Gegnerschaft während dem Match, die finde ich sehr, sehr schön. Ich bin gespannt, wie es weitergeht an der WM.
Wir werden Weltmeister.
Ob ein Matcher quasi deine Mannschaft zum Weltmeistertitel führt oder nicht.
Oder Vargas unsere.
Oder Vargas unsere.